Vielen Dank. Guten Morgen. Ja, wir haben unsere Schätze hier bei euch in Dresden und die werden immer mehr. Da freuen wir uns drüber. Also mein Name ist Matthias, das heißt Geschenk Gottes und ich empfinde auch mein Leben als ein Geschenk. Und darum geht's heute Morgen. Und vielleicht während ich jetzt so meine erste Predigt halte, also meine Predigten sind wie die Güte des Herrn, sie wären ewiglich, aber heute schaffe ich eine Punktlandung. Also vielleicht können diejenigen, die jetzt so diese kleinen Herzen, die wir ausgeschnitten haben, verteilen wollen, dass ihr das mal macht. Ich würde jetzt gerne von euch, dass ihr jeder so ein kleines Herz bekommt, alles handgemacht, aber das hat gleich seinen Grund. Heute geht es darum, um das Thema, du bist wunderbar. Es geht darum, dass wir unser Leben als ein Wunder begreifen lernen, weil das ist es wirklich. Wer braucht ein Wunder von euch? Gibt es so Leute, die heute Morgen sagen, ich brauche ein Wunder, vielleicht irgendwie im körperlichen Bereich, weil du Gesundheit brauchst oder Versorgung brauchst oder endlich den Prinzen oder die Prinzessin, die vorbeikommt. Ja, sie ist ja näher, als du denkst. Vielleicht ist sie sogar hier in diesem Raum. Aber bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich euch noch was sagen. Wisst ihr, das Geheimnis dieser Gemeinde, wir kennen sie schon seit vielen Jahren, hat mehrere Gründe. Und ein Grund ist das Herz von Wayne. Ich kenne viele, viele Leiter im Land und weltweit. Und ich weiß, dass Wayne ein ganz demütiges Herz hat. Und deshalb, Gott kann den Demütigen viel anvertrauen. Und deshalb glaube ich, dass Gott ihn zu so einer Schlüsselperson hier erwählt hat. Das ist ein Riesengeschenk. Ein zweites, was ihr vielleicht gar nicht so immer bewusst habt, vor Augen habt, die Einheit hier im Leitungsteam. Das ist ein Riesengeschenk. Wir kommen rum in der ganzen Welt und ich sage euch, der Feind Gottes versucht überall Trennung und Spaltung zu bringen und Uneinigkeit und Machtkämpfe und all diese Spielchen, die ihr vielleicht vom Arbeitsplatz auch kennt. Und es ist so ein Geschenk. Und das Dritte, und das hat auch etwas damit zu tun, du bist hier, vielleicht bist du gerade noch nicht sehr lange in dieser Gemeinde, aber es ist so, dass wer hat, dem wird gegeben werden, sagt die Bibel. Dass dort, wo ein Segensort sich bildet, und das hat einen hohen Preis gekostet hier über viele Jahre, Jahrzehnte, das ist wie ein Magnet, das zieht Menschen an, hungrige Menschen. Und vielleicht hast du noch nicht eine Entscheidung getroffen, dann will ich dich jetzt nicht beeinflussen, aber dann bitte ich dich einfach mal zu gucken, so, warum hat Gott dich wohl hier hingebracht, in dieser Stadt, in dieser Zeit, zu diesem Augenblick? Und durch die Einheit der vielen kann das passieren, was wir heute Morgen hier schon gehört haben. Okay, jetzt kommt meine zweite Predigt. Ich habe ein Herz dabei. Das Herz erinnert mich immer wieder daran, dass Gott ein Herz hat. Ich habe zu viele Jahre, Jahrzehnte einem herzlosen Gott gedient. Ein Gott, der Gesetze hatte, Paragraphen hatte, Gebote. Und dann habe ich einer Religion gedient. Ich bin selber Profi darin geworden. Also ich bin Pastor geworden und habe andere Menschen in eine Kirche hineingeholt. Und wir haben mitgearbeitet, aber wir hatten zu wenig Beziehung, weil dieses Herz zeigt, Gott hat ein Herz, das Beziehung will. Und dieses Herz hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Die bekannteste Bibelstelle ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gab. Also er hat sich das Herz rausgerissen, damit alle, die an diesen Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Kann ich ein Amen dazu hören? Amen, das heißt auf Neudeutsch, so ist es. So ist es. Und Jesus Christus ist gekommen, dieses Herz Gottes ist in diese Welt hineingekommen, vor 2000 Jahren. Seitdem gehen unsere Uhren anders, wir haben eine andere Zeitrechnung. Er ist gekommen, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Und am dritten Tag ist er auferstanden, das glauben wir, das bekennen wir, das haben wir erlebt. Daher wissen wir das. Er ist gekommen, um ein Reich zu bringen, ein Königreich, das anders ist als die Reiche dieser Welt. Anders als Demokratie oder wie man die Systeme auch nennen mag. Das ist ein Königreich, in dem seine Liebe regiert. Aber er ist auch noch gekommen, und darum geht es mir heute Morgen, um zu offenbaren, wer Gott wirklich ist. Weil viele Menschen haben eine total verquere Vorstellung von Gott. Sie denken, es ist ein ferner Gott oder ein Richtergott oder irgendeiner, der hat so die Welt wie eine Uhr aufgedreht und dann laufen lassen und interessiert sich nicht mehr dafür. Aber Jesus Christus ist gekommen und hat gesagt, ich habe einen Vater Gott, einen Abba, einen Papa Gott, den ich euch vorstellen will. Der liebt euch mehr als die Menschen, die euch am nächsten sein sollten. Vater und Mutter, Brüder, Schwestern, Freunde. Der liebt euch noch viel, viel mehr. Und er liebt euch, dass ihr in die Existenz und Identität hineinkommt, die er sich gedacht hat, als er euch erfunden hat. So, hat jetzt jeder so ein Herzchen bekommen? Dann guck mal nach oben. Kannst du das mal gegen Licht halten? Dann müsste was passieren. Siehst du was? Siehst du einen ganz kleinen Punkt? So einen Lichtpunkt, ja? Weißt du, so groß ist eine Eizelle. So groß ist die Eizelle, aus der du mal entstanden bist, wie dieser kleine Punkt. Die Eizelle ist die einzige Zelle, die wir Menschen mit unserem bloßen Auge sehen können. Und in dieser einen Zelle, da war schon alles drin von deinem Leben. Das ganze Potenzial deines Lebens. Alle Gaben und Fähigkeiten, alle Talente, alles, was Gott mal eines Tages aus dir herausholen möchte oder vielleicht schon herausgeholt hat, das hat er alles in dich hineingelegt. Also wenn du sagst, ich brauche ein Wunder, dann sage ich dir heute Morgen, du bist das Wunder. Du bist das Wunder in Person. Alleine, dass du hier bist. Erinnere dich doch mal dran, wie viele Situationen gab es schon in deinem Leben, wo du hättest eigentlich tot sein müssen. Manch einen betrifft das vielleicht sogar bei der Geburt. Manch einer ist durch einen ganz schweren Geburtsprozess gegangen. Wer ist fast bei der Geburt gestorben? Gibt es hier jemanden im Raum, der das weiß? Ja, siehst du, und du bist aber hier. Jetzt musst du dich nicht melden, aber vielleicht sind sogar Menschen hier im Raum, die wissen, dass ihre Eltern so verzweifelt waren, so überfordert waren, dass sie am liebsten das Leben abgetrieben hätten. Uns begegnen immer wieder Menschen, die sagen, ich hätte eigentlich gar nicht hier sein sollen, weil ich bin ein Unfall. Wie dumm, du bist kein Unfall. Ich singe euch jetzt ein Lied. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, keinen Schluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja der Clou, denn du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, denn du bist du. Vergiss es nie, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Mäusing, so, nein, nochmal. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt. Na, mal gucken, lächelt, so wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, denn du bist du. Hey, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Du bist ein Wunder. Das war gerade emotional, jetzt werde ich ganz sachlich. Jeder menschliche Körper ist ein Wunderwerk, ein Meisterwerk der Schöpfung unseres himmlischen Vaters. Die größte Zelle unseres Körpers ist die Eizelle. Sie ist die einzige, die wir mit unserem bloßen Auge erkennen können. Die kleinste ist die Samenzelle. Die Länge aller Nervenstränge im Körper unseres Menschseins beträgt etwa 780.000 Kilometer. Das wäre die Strecke, die man einmal von der Erde bis zum Mond und zurück gehen würde. Das ist alles in dir drin. Kein Wunder, dass wir so groß sind. Ne? Der größte Muskel des Körpers ist das Herz. Es schlägt circa 100.000 Mal am Tag. Es pumpt ungefähr 7.200 Liter Blut pro Tag. Und jemand hat ausgerechnet, dass im Laufe eines Lebens eine ganze Güterwaggon mit 30 Waggons dahinter Blut ein Herz pumpen würde. Er ist der einzige Muskel, den wir nicht mit eigener Willenskraft steuern können. Die Tagesgesamtleistung unserer 639 Muskeln, ich habe sie nicht gezählt, im Körper beträgt etwa 3 Megajoule, was der Arbeit eines Krans entspricht, der einen 6-Tonnen-LKW samt Anhänger 50 Meter hoch in die Luft hebt. Du bist ganz schön stark. Unser Gehirn arbeitet besser als jeder Computer. 10 Billiarden Prozesse pro Sekunde laufen in unseren grauen Zellen ab. Unsere innere Speicherplatte würde umgerechnet etwa 2 Terabyte, also 2000 Gigabyte umfassen. Vermutlich aber noch viel, viel mehr. Schmeiß deinen Computer weg. Oder schenke mir. Okay. Die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft liegt bei einer jungen Frau von 20 bis 30 Jahren pro Monatszyklus, also nur 6 Tage lang, bei 30%. Mathematisch gesehen ist deshalb die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du nicht hier sein dürftest, als der Beweis deiner Existenz. Deshalb gilt jeder Mensch, also auch du, ist ein absolutes Wunder, ein Wunschkind und ein Meisterwerk. Kein Mensch auf dieser Welt ist ein Unfall, Fehler, ungewollt und ungeplant. Du bist voller Absicht Gottes, gewollt, geplant, geliebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das gefällt mir. Es gibt mehr Gründe, die dagegen sprechen würden, dass du hier bist, als die Tatsache, dass du hier bist. Weißt du, wie viele Menschen sich wünschen, ein Kind zu bekommen und sie bekommen es nicht, weil wir können das nicht machen. In einer Welt der Machbarkeit, wir können Leben nicht machen. Aber du bist hier. Oh ja, du bist vielleicht durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Vielleicht erscheint dir manchmal das Leben echt schwer, aber du bist hier und das ist ein Wunder. Und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, dass du wunderbar bist. Du bist ein Meisterwerk, ein Wunschkind. Ich weiß, das kann sich schwer anhören. Wir machen seit vielen Jahren Seminare zum Thema Vater, Herz Gottes, Vaterliebe Gottes. Und wir predigen diese Botschaft immer und immer wieder, weil so viele Menschen das nicht glauben können. Kommt eine Frau nach einem Seminar zu mir und sagt, ich bin das Ergebnis einer Vergewaltigung. Wie kannst du sagen, ich bin ein Wunschkind Gottes? Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, welches Monster guckt mich da an? Ich hasse mich, ich hasse mein Leben. Das ist menschlich nachvollziehbar, aber es ist nicht die Wahrheit. Egal wie die Umstände deiner Zeugung gewesen sein mögen, egal was deine Eltern an Kaputtheit mitgebracht haben, aber weißt du, es gab jemanden, den lebendigen Gott, den Vater, von dem alle Vater und Mutterschaft auf Erden kommt, wie der Apostel Paulus sagt, der wollte, dass du lebst, deshalb bist du hier. Der hat vom Himmel her sein Ja-Wort gesagt. Vielleicht gab es so viele Menschen in deinem Leben, die immer Nein gesagt haben. Nein, du bist nicht richtig. Nein, du bist nicht schön genug. Nein, du bist nicht intelligent genug. Und weiß ich was, was wir Menschen manchmal in Dummheit sagen können. Aber Gott, der lebendige Gott, der sagt sein Ja zu dir. Ich möchte euch heute ein Psalmwort vorlesen. Psalm 139, wenn du deine Bibel dabei hast, egal ob analog oder digital. Dann guck doch mal nach, Psalm 139. David hat ihn geschrieben, der König David. Und das ist ein genialer Song auch, den er getextet hat. Herr, du erforscht mich und hast mich erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, da weißt du schon. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar, ja, ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich denn gehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich denn fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du auch da. Bettete ich mich im Scheol, im Totenreich, siehe, so bist du auch da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleibe. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform, wörtlich mein Embryo, sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingetragen, die Tage, die gebildet werden, die noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Bis dahin erstmal. Oh, David hatte kein leichtes Leben. Wir kennen ihn, weil er den großen Hit Psalm 23 geschrieben hat, der Herr ist mein Hirte. Wir hatten das gestern beim Seminar. Das Wort Hirte ist ein Bildwort im Orient für Vaterschaft. David bekennt, Gott ist mein Vater. Zu Hause hatte er keine leichte Beziehung. Wir wissen, dass er der Sohn Isais war, aber die Umstände, die lässt die Bibel noch so ein bisschen im Grauen. Denn wir wissen, dass im Psalm 51 sagt David, in Sünde hast du mich empfangen. Und das ist ein Synonym in der damaligen Welt für ein uneheliches Kind. Vermutlich war David also nicht der rechtmäßige Sohn. Jedenfalls wurde er so nicht im Hause Isais behandelt. Er musste einfache Hirtendienste wie Sklaven tun. Seine Brüder wurden immer bevorzugt. Und sein Vater hat eigentlich nie an ihn geglaubt. Dennoch hatte er den Namen bekommen, der vom Vater geliebt hat. Und das heißt David übersetzt. Oh, David hatte keine leichte Kindheit, er hatte kein leichtes Leben, aber er war nicht verbittert. Er hat Gott kennengelernt als seinen Vater. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du auch keine leichte Ursprungsfamilie gehabt. Vielleicht fehlt dir da auch eine Riesenportion Vater- und Mutterliebe, kann sein. Dann tut mir das sehr leid für dich, aber ich sag dir, weißt du, du bist nicht benachteiligt. Weil Gott hat versprochen, dass er uns mehr als irgendein Vater oder eine Mutter oder ein Bruder, eine Schwester hier auf dieser Welt Familie sein könnte, will er für uns unser Zuhause sein. Darum sagt David, und dann kommt er zu diesem Punkt, Gott ist mein Zuhause, Gott ist mein Hirte. Und hier im Psalm 139 geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, mein Leben ist doch kein Zufall. Mein Leben ist auch kein Unfall. Auch wenn ich ein uneheliches Kind sein sollte, mein Leben ist kein Unfall. Ich bin voll geplant, volle Absicht Gottes. Was für eine Aussage. Gott macht keine Fehler mit meinem Leben. Ich bin ein Meisterstück seiner Schöpfung. Und dann spinnt David diesen Gedanken weiter. Und auf einmal, ihr kennt diese Bibelstelle ja, von allen Seiten umgibst du mich, von vorne und hinten, von oben und unten und hältst deine Hand segnend über mir. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass die Juden, die Männer ja so eine Kippa tragen. Warum tragen die so ein kleines Hütchen? Wahrscheinlich wissen das die allermeisten Juden selber nicht, aber das war das Symbol dafür, dass die Hand Gottes bleibend auf ihnen ruht, diese Vaterhand Gottes, dass man die immer spüren soll, ich bin behütet, ich bin bewahrt, ich bin gesegnet, ich bin ein gesegneter Sohn, eine gesegnete Tochter des Allerhöchsten. Und so erlebt das David und so möchte ich dir das heute sagen, du bist auch so behütet, von allen Seiten umzingelt von der Liebe Gottes. Gott hat sein Augenmerk auf dich. Ich lebe ja schon ein paar Jahre hier auf der Welt, ein paar Jahrzehnte. Und ich kann euch sagen, eine Sache habe ich festgestellt, egal in welcher Kultur und wo auf der Welt, die Menschen möchten gerne gesehen werden, beachtet werden. Dass man mir Achtung, Wertschätzung gibt als Mensch, das ist so wie ein Grundlebensbedürfnis aller Menschen. Und David erlebt hier, Gott hat mich gesehen und ich habe schon als Embryo im Bauch meiner Mutter habe ich eigentlich schon Kontakt mit ihm. Selbst da kann Gott hineingucken. Und damals gab es noch keinen Ultraschall und all diese modernen Dinge, mit denen wir heute schon die Babys verfolgen können. Sondern nein, Gott war bei mir schon. Und er wird immer bei mir sein. Er wird immer bei dir sein. Es wird nicht einen Augenblick in deinem ganzen Leben geben, wo Gott nicht bei dir wäre. Vielleicht siehst du das nicht immer, vielleicht spürst du das nicht immer. Vielleicht hast du selber auch Erfahrungen gemacht, so wie ich, dass du denkst, ja, wo war denn Gott da und da in jener Situation? Ich kann mir vorstellen, das hat David auch gehabt. Ja, wir können manchmal blind sein für diese Realität, diese Liebe und Güte Gottes, die uns umzingeln. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. David machte sich das bewusst. Vielleicht kann ich es nicht immer sehen, so wie wir es vorhin gesungen haben. Ich kann dich nicht immer greifen, ich kann dich nicht immer fühlen, ich verstehe nicht alle deine Wege, aber ich glaube, dass ich glaube, dass ich glaube, ganz tief in mir, ich weiß, du bist da, Gott. Und du bist nur gut. Ich bin umzingelt von Güte und Gnade. Und mein Lebensgefühl ist, mein Gott, ist das Leben schön. Oh, ich wünschte, wir Christen hätten so ein Lebensgefühl. Ich wünschte, wir könnten hier in Dresden und in ganz Deutschland den Unterschied machen zu all der Rumjammerei und all den Menschen, die alle so miesepetrig durch das Leben laufen und sich beklagen. Und ja, ich weiß, es gibt eine Menge noch, was man verändern kann. Okay, dann lass es uns anpacken, aber nicht rumjammern. Mutter Teresa hat mal gesagt, sie möchte nicht zu den Menschen gehören, die die Dunkelheit in dieser Welt mehr verbreiten, sondern sie möchte dort ein Licht anmachen, wo Menschen die Dunkelheit beklagen. Wer in diesem Lebensgefühl lebt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, kann kommen, was will, kann kommen. Gott ist mein Vater, er ist mein Zuhause, er ist mein Beschützer, er ist mein bester Freund. Das ist so wie so ein Airbag um dich herum. Oder wie das Baby in der Fruchtblase von der Mutter, oder wie soll man es noch bezeichnen? Es ist wie, ja, wie ein Lebensraum. Eine Frau aus unserem Team hatte neulich ein sehr schönes Bild. Ihr Leben war so, sie empfand sich wie ein Schmetterling von Anfang an in ihrem Leben, so zart und zerbrechlich. Und das ist nicht leicht, wenn du so eine Persönlichkeit hast, dann kannst du schnell mal irgendwo anecken und verletzt werden. Und dann hat sie gesehen, wie Gott diesen Schmetterling befreit hat aus dem Kokon und er konnte fliegen. Und dann sah sie sich aber an, diesen zarten Flügeln waren riesen Gewichte dran. Ihre Belastung, ihre Sorgen. Und dann hat sie zu Gott gesagt, Gott, wie kann ich denn fliegen mit diesen Lasten? Und er hat gesagt, dann komm zu mir. Und dann hat er diese Lasten abgenommen und sie ist nicht zerbrochen, er hat es so behutsam gemacht. Und dann ging das Bild noch weiter und auf einmal sah sie diesen Schmetterling, aber in einer Welt, in der es so viele Gefahren gab und so viele Dinge, wo sie hätte neu zerbrechen können und untergehen können. Aber dieser Schmetterling flog wie in einer Seifenblase von Herrlichkeit gefüllt. Und das war wie ein Airbag. Und wo sie hinkam und wenn sie anstieß, dann zerbrach es nicht ihre Flügel und nicht ihr Leben, weil sie war geborgen in Gott. Als ich das Bild hörte, hat es mich tief bewegt, weil ich dachte, das ist das Leben, was Gott uns verspricht. Das ist das Lebensgefühl vom Psalm 91. Der Herr ist meine Burg und mein Schutz, mein Schirm, unter dem ich lebe. Ja, ich lebe in einer Welt, da können 1.000 hier fallen und 10.000 da. Ja, in dieser Welt ist gefährlich, aber mich wird es nicht treffen, weil ich in der Liebe des Vaters bin. Oh, ich merke schon, einige werden sagen, naja, du kannst gut reden. Wenn du wüsstest, wenn du mein Leben kennen würdest, wenn du wüsstest, wie viel Enttäuschung ich schon durchlebt habe und das, obwohl ich Christ bin. Wo war denn Gott? Wo ist er denn? Meine Flügel sind abgebrochen, mag der eine oder andere sagen. Ich bin verletzt worden, obwohl ich Gott liebe und Jesus nachfolge. Im Psalm 139 steht etwas Wunderbares. In dem Augenblick muss ich noch mal kurz nachgucken, welcher Vers das jetzt ist. Vers 13. Du wobst mich in meiner Mutterleibe. Und in meiner Elberfelder Bibel, vielleicht hast du eine andere Bibelsetzung, steht unten in der Fußnote, dass dieses Wort, du wobst mich in meiner Mutterleibe, dass das ein Wort war aus dem Orient, wo man Teppiche wob mit Goldfäden durchwirkt. Kannst du mal das nächste Bild mal einschalten, bitte? Nee, noch ein Bild weiter. Das genau. Das ist eine alte japanische Kunst. Vielleicht hat die schon mal jemand gesehen. Kintsugi nennt sich das. Ist nichts Esoterisches, braucht man nicht Angst haben. Das ist wirklich alt. Da haben Menschen damals aus Scherben mit Goldkitt gefüllt, ein neues, schönes Gefäß geschaffen. Und als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich, ja, so ist mein Vater Gott im Himmel. Er ist ein Meister, ein Meisterkreator, aus Zerbrochenheit neues, schönes hervorzubringen. Und was macht er? Er nimmt die zerbrochenen Scherben und dann füllt er sein Gold hinein. Nun, wer so ein bisschen prophetisch, biblisch sich auskennt, weiß, Gold ist ein Synonym für Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist wieder ein Synonym für die Vaterliebe Gottes. Wir lesen in 2. Petrus 1, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, da umschreibt das Petrus so, dass Jesus von der hohen erhabenen Herrlichkeit, damit meint er Gott den Vater, Herrlichkeit bekam in dem Augenblick, Als der Vater zu Jesus sagte, du bist mein geliebter Sohn, da goss er über Jesus, seinen Sohn, die ganze Vaterliebe Gottes aus. Und das bekleidete Jesus mit, ja, vielleicht wirklich mit dieser Realität, dieser Fruchtblase, dieser Seifenblase, wie auch immer man das in Bildern fassen will, mit diesem Lebensraum, mir kann nichts passieren, ich bin geborgen in Gott. Deshalb kann die Bibel uns auffordern, mach dir keine Sorgen, du bist geborgen. Ich habe keine Ahnung, wie Gott mich aus dieser Nummer jetzt hier rausbringt, aber ich weiß, mein Gott ist für mich. Und mein Papa, der kann alles. Oh, mein Papa, der kann alles. Deiner auch? Mein Vater ist so groß. So lebte Jesus. Er sagte mal, Vater, soll ich jetzt beten, hol mich aus dieser Situation heraus? Das war kurz vor der Kreuzigung. Oder soll ich lieber beten, Vater, verherrliche dich in dieser Situation? So kann nur einer beten, der diese Herrlichkeit geliebt zu leben kennt. So hat Jesus gelebt, sein Leben lang. Ich bin ein geliebter Sohn. Wenn die Menschen ihn fragen, wer bist du, da hat er nicht gesagt, ich bin der Superapostel oder ich bin der Supermessias, das hat er nicht gesagt, obwohl er das war, sondern er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der geliebte Sohn Gottes. Das war seine Identität. Ich erzähle eine Geschichte, ich glaube, die habe ich schon tausendmal erzählt, aber wenn eine Geschichte nicht wert ist, tausendmal erzählt zu werden, sollte man sie lieber auch nicht einmal erzählen. Also ich war in einer Gemeinde eingeladen, der Pastor war da, seine Familie war da und der Pastor stellte mir seine Kinder vor und dann waren da die Teenie-Jungs, die standen so ganz cool da, hallo. Und dann kam die süße kleine Tochter, so 5, 6 Jahre alt, blonde Locken, ein Sonnenschein. Und ich beugte mich so runter zu ihr und sagte, na und wer bist du? Ich bin Papas Liebling. Das war eine Predigt, die wird mich mein Leben lang verfolgen. Dieses Mädchen lebt in dieser Identität. Ich bin Papas Liebling. Und ich habe dann den Bruder gefragt und habe gesagt, wie redest du mit ihr? Ja, ich sage ihr jeden Tag, du bist Papas Liebling. Und sie will es immer wieder hören. Und dann ist es bei ihr angekommen. Wie oft muss man das hören? Ich bin Papas Liebling. Bevor diese Identität in uns ankommt. Weißt du, Gott nimmt sogar die zerbrochenen Teile unseres Lebens, wie er es bei David getan hat. Wer Davids Leben sieht, das war ein Leben mit Auf und Ab. Mensch, Ehebruch war damit im Spiel. Mord und Totschlag sogar. Der hat nicht alles richtig gemacht. Und doch ist er ein Freund Gottes gewesen. Er hat seine Schuld, so wie wir das vorhin im Bild hörten, diese Schmutz auf dem Klettverschluss, er hat die zu Gott gebracht. Es gibt Vergebung für die schlimmsten Sünden. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast was richtig auf dem Kerbholz, hey, willkommen im Club. Wir sind alles begnadigte Sünder, oder? Die Bibel sagt, solche sind etliche unter uns gewesen. Alkoholiker, homosexuell, Lügner, Räuber, alles Mögliche. An Lebensweisen, die wir nicht besser wussten. Aber dann ist die vollkommene Liebe gekommen. Und dann haben wir unser Leben uns gesund lieben lassen von diesem Gott. Wäre das nicht wunderbar? Ich weiß nicht, wie deine Scherben vielleicht heute Morgen aussehen mögen. Vielleicht bist du gerade hier und deine Beziehung liegt in Scherben. Vielleicht ist es ein Traum, eine Hoffnung, eine Vision, die du gehabt hast für dein Leben. Denk an das kleine Loch, das Potenzial eines ganzen Lebens. Ja, und dann auf einmal sehen wir das kleine Loch nicht mehr. Wir sehen nicht mehr die Träume, weil sie zerbrochen sind. Wäre es nicht wunderbar, wenn heute die Liebe Gottes wie dieses flüssige Gold hineinlaufen könnte in dein Leben und Gott Kintsugi-mäßig etwas Neues macht, weil er sagt, weißt du bist wunderbar, mein Kind. Vergiss es nicht. Du bist wunderbar in meinen Augen. Du bist ein Wunder. Ich liebe Nick Vujicic. Kennt ihr diesen Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde? Kennt ihr den? Ja? Und sonst nicht, google mal nach, Nick Vujicic. Und der hat zu Hause in seinem Schrank Schuhe stehen, in der Größe seines Körpers. Er hat sich die mal medizinisch berechnen lassen, welche Schuhgröße er hätte, wenn er Beine hätte. Weil er sagte, wisst ihr, wo ich hinkomme auf der Welt, die Christen beten ja alle für mich, dass ich neue Beine bekomme. Also nur für den Fall, dass Gott es tut, dann sind die Schuhe schon mal da. Finde ich cool. Aber er sagt, solange bis dieses Wunder geschieht, ich glaube dran, sagt er, dass Gott dieses Wunder tun kann, aber solange bis dieses Wunder geschieht, bin ich das Wunder. Solange bin ich das Wunder. Ich lebe ohne Arm und ohne Bein, aber ich lebe glücklich mit Gott. Verstehst du? Du kannst heute schon ein wunderbares Leben leben, auch wenn vielleicht wirklich Dinge noch zerbrochen sind in dir, Dinge immer noch fehlen, du Dinge nicht verstehen kannst. Ich habe gestern am Seminar gesagt, für mich gehört zu einem der größten Offenbarungen meines Lebens diesen gewaltigen Unterschied zwischen Gottes Wesen und Gottes Wegen. Die Wege Gottes werden wir niemals verstehen können. Das sagt das Wort Gottes in Jesaja 55. So hoch der Himmel höher ist als die Erde, so höher sind die Wege des Herrn. Wer kann das? Gott führt manchmal so und manchmal so. Ist er dann willkürlich? Nein, wir verstehen nur nicht seine Wege. Aber sein Wesen, sein Herz, sein Vaterherz, seine Person, seine Persönlichkeit. Wir kennen doch Jesus, oder? Wir kennen doch Jesus, das ist das Vaterherz. Wir lesen die Evangelien, wir sagen, so ist mein Gott, oder? So ist mein Gott. Und was macht Jesus? Er umarmt den Aussätzigen. Hallo? Die Frau, die zum Steinigen gebracht wird, die spricht er nicht schuldig, obwohl sie mitten im Sündigen ergriffen wurde. Die, die alle übersehen, die Alten, die Kinder, die Ausländer, die sind bei Jesus willkommen. So ist mein Gott. Ein Gott reich an Gnade und ein Gott, der lachen kann. Ein Gott der Freude und nicht ein grauseliger, grieseliger Richtergott. Richter gnadenlos, das ist doch nicht mein Vater. Ist das deiner? Ich hoffe nicht. Der Vater, den uns Jesus vorgestellt hat, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der dich gemacht hat, der sein Ja zu dir gesagt hat. Und er möchte, dass dein Leben gelingt. Magst du nochmal dein kleines Herz nehmen? Guck nochmal durch das kleine Loch. Was ist alles geworden an deinem Leben? Was hat Gott alles schon Realität werden lassen? Ja, da ist noch manches, was nicht entwickelt ist. Aber aus so einem kleinen Etwas hat Gott sowas gemacht, sowas Herrliches wie dein Leben. Es lohnt sich, ihm heute Danke dafür zu sagen. Ich lade euch jetzt ein noch zu einer Gebetszeit, zu einer prophetischen Zeichenhandlung. Ich will das kurz erklären und diejenigen, die mal mithelfen, die können schon mal nach vorne kommen, das wäre super. Und Karin, kommst du auch gleich auf die Bühne noch? Ich habe ein großes, großes goldenes Tuch mitgebracht. Also wir werden heute nicht so wie Christo, der Verpackungskünstler, jetzt die ganze Jesusgemeinde Dresden einpacken, aber so ein bisschen ähnlich. Wir werden das hier vorne so aufspannen, vorne einmal eine Reihe nach, hier lang und das so runterhängen lassen. Genau. Und dann lade ich dich ein, wenn das dir eine Hilfe ist. Manchmal brauchen wir etwas zum Begreifen, dass Glaube zum Anfassen ist. Dann lade ich dich ein, dass du einfach nach vorne kommst und dass du dich zu diesem goldenen Tuch stellst. Vielleicht möchtest du es sogar berühren und dein Leben dort hineinlegen. So wie diese Bruchstücke. Könnt ihr nochmal das Bild von der Kintsugi-Schale dort einblenden? Das wäre toll. Vielleicht möchtest du einfach die Scherben deines Lebens dort hineinlegen. Was gerade an Zerbrochenheit in dir ist, wo du sagst, aber Gott, ich weiß, dass ich ein wunderbares Leben habe. Selbst die Dinge, die jetzt wehtun, ich lege sie voller Vertrauen in deine Liebe hinein. Können wir zusammen aufstehen, bitte? Und wer dann möchte, der darf gerne aus den Reihen hier nach vorne kommen, sich hier zu diesem goldenen Tuch stellen, dann würden wir gerne für euch beten. Könnt ihr es gerne jetzt schon tun, könnt gerne jetzt schon kommen. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist, hier im Raum. Danke, dass du heute Morgen die Herzen berührst und danke, dass du uns Mut machst zum Leben. Danke, dass du uns Mut machst zum Leben. Danke, dass wir ein Wunder sind, dass wir wunderbar gemacht sind.